Holario.
Gebrabbel ist immer und überall.
Ja, küss die Hand, Andi.
Servus, Thorsten, grüß dich.
Ja, grüß dich. Wir sind heute nicht allein. Die Leute mit Video sind mal wie immer im Vorteil, denn wir haben einen Gast, ich möchte sagen, ja fast einen wiederkehrenden Gast. Keine 5 Folgen ohne Tobi Dinkelbock bei uns. Ja. Hallo, Tobi, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Tobi, du hast ein wunderschönes Mikro in der Hand.
Toll.
Wir müssen aber sagen, wir haben leider noch keine Fortuna-Popschütze in unseren Beständen. Der wurde uns freundlicherweise von Fortuna zur Verfügung gestellt. Und wir haben auserkoren, dass du den jetzt benutzen musst heute.
Darfst.
Ja. Aber die Neutralität von Tobi soll natürlich in diesem Zusammenhang in keinster Weise in Frage stehen. Das ist ja wohl klar.
Ich glaube, da gibt es ja auch eher Leute, die sagen, ich bin zu kritisch als...
Ja, allerdings.
Ja, das werden wir heute sehen. Wir wollen natürlich über den großartigen 2:0 Testspielsieg gegen MFK Rosombarek.
Rosomberok, glaube ich.
Rosomberok, so ähnlich.
Rosamballak.
Mosambik sprechen. Sehr respektvoll, wie wir mit dem Gegner umgehen, aber naja.
Ja. Wir haben ja ich glaube, sie werden es nicht hören.
Ja, wir haben gewonnen, deshalb können wir so eine gewisse Arroganz natürlich auch irgendwie raushängen lassen. Darum ist es in Ordnung. Bevor wir das aber tun, gibt's eine Rubrik bei uns, die wir natürlich in diesem Fall gerne mit dir zusammen durchführen. In der Österreich-Edition.
Genau, das ist keine Cola, das ist schon mal gut für dich.
Sehr, sehr gut sogar.
Da haben wir drauf geachtet, ne, wenn du zu Gast bist, dass wir keine Cola anbieten. Sondern vielmehr ist es, ich halte es mal zumindest hier für die Videoleute in die Kamera. Almdudler ist bekannt, aber ich glaube zumindest in Deutschland, Almdudler zuckerfrei gibt's so nicht, oder?
Habe ich zumindest noch nicht gesehen und ich bin extrem gespannt, wie das wohl schmeckt.
Genau. Und dann darfst du es auch
mal einschenken. Ich leg mal kurz weg hier.
Ja, genau. Leg dich mal weg. Vielleicht noch zum Setting, zumindest für die Leute, die uns per Audio zuhören. Wir sitzen auf der Terrasse vom Falkensteiner Hotel hier in Bad Leonfelden, wo Tobi täglich seine Interviews führt mit Fortuna-Verantwortlichen oder Spielern.
Oder mit euch.
Oder mit uns, ja, jetzt eher umgekehrt, ne, fairerweise. Und ja, du bist hier also jetzt sozusagen unser Hausgast, wenn man so möchte. Ja, das mache ich. Achso, ja, geht schon. Sehr gut. Und guck mal, jetzt haben wir viel zu viel Almdudler besorgt. Aber dann würde ich sagen, bevor wir loslegen können, zum Wohle,
Cheerio,
die Herrschaften.
Prost.
Die Herrens.
Wie es hier Prost.
Heißt. So, ja, dann. Bitte, bitte.
Mit ihnen trinke ich am liebsten.
Das Eis und die Gläser mit freundlicher Unterstützung des Falkensteiner Hotels zur Verfügung gestellt.
Genau.
Ja, ich werde nicht so warm mit einem Dudler, muss ich ja ehrlich sagen. Ne?
Es ist am Anfang sehr süß, aber dann überhaupt nicht mehr. Mhm. Was ja auch daran liegt, dass kein Zucker drin ist.
Ja, ich finde, das kann man schon trinken, aber es ist jetzt auch nichts, was in meinen Kühlschrank jetzt ziehen würde.
Nee. Ich habe ehrlicherweise, ich weiß nicht, habt ihr das normale Almdudler im Kopf jetzt geschmacklich? Ist das ein Riesenunterschied?
Nur als Haribo-Gummibärchen.
Stimmt, die gibt's ja auch, ne?
Haben wir die sind aber ganz gut.
Im Supermarkt.
Ja.
Ich trinke das in der Regel eigentlich auch so gut wie nie.
Ja, aber ich glaube auch, unsere Empfehlung ist, kann man machen.
Aber da steht ja schon die Römerquelle zum Ablöschen.
Ja, das ist zum Löschen meines Mundes, weil ich so viel rede, ne? Und der wird dann so schnell trocken. Ja, also wir wollen ein bisschen reden. Es ist jetzt so circa die Hälfte des Trainingslagers, glaube ich, rum. Mit dem ersten Testspiel auch so ein bisschen ein erstes Zwischenfazit vielleicht möglich. Das werden wir gleich sehen. Und wir hatten es ja eingangs schon gesagt, es gab einen 2:0 Sieg gegen das slowakische Team, das, wie wir auch festgestellt haben, wirklich nur aus slowakischen und ein paar tschechischen Spielern bestand. Ich glaube, erkannt haben wir keinen, zumindest so mit unserem spontanen Fußballwissen, sodass wir da nicht so richtig drauf eingehen können. Ja, und bei Fortuna, die gab es eine Startelf. Wir haben jetzt hier tatsächlich gar nichts vor uns stehen, aber ich glaube, wir kriegen es im Kopf zusammen. Also Luis Lord stand auf jeden Fall im Tor, auch wenn der Stadionsprecher gesagt hat, es sei Lasse Ries.
Da gab es ein, zwei Verwirrungen, ja.
Da gab es ein bisschen Verwirrung, aber sehr sympathischer Stadionsprecher ansonsten.
Ich muss sagen, ich fand den schon ein Stück weit auch gestern bei der Absage bisschen zu mitteilungsbedürftig.
Okay. Ja, es war sehr lustig. Er hat beim 1-0 heute, hat er versucht, so ein 1-0 bitte danke Ding aufzuziehen. Das kommt ja bei Fortuna-Fans sowieso schon mal nicht gut an. Und das hat halt gar nicht geklappt. Und dann hat er das beim 2-0 dann auch gelassen. Dann hat er dann auch gesagt, ja, das akzeptieren wir jetzt einfach, dass das Tor gefallen ist oder so. Also, Luis Lort im Tor. Davor die Viererkette mit rechts Matthias Zimmermann. In der Innenverteidigung rechts war Meiser, neben ihm Heinz und auf der linken Seite Risch. Auf der Sechs in der Raute, bisschen überraschend, wenn man davon ausgeht, dass das ein Fingerzeig heute vielleicht war, war Elias Aden. Dann rechts die meiste Zeit Buschama. Übrigens, Buschama oder Buchama? Weißt du's?
Das weiß ich selber gar nicht so genau.
Da haben wir nämlich gestern schon ein bisschen gerätselt.
Das müssen wir ihn mal fragen, wenn wir ihm über den Weg laufen.
Richtig.
Ich glaube eher mit der harten Aussprache.
Okay. Der Kollege aus Münster sagt auf jeden Fall Buschama. Aber ja, vielleicht lag der ja auch falsch. Das weiß man ja nicht, ne? Und links in der Raute Jurid Hendricks, wobei wir dazu schon sagen können, die haben ganz gut rotiert. Also, die waren nicht so fix auf ihren Positionen. Auf der 10 Eixler. Und davor der Zweiersturm bestehend aus Schleusener und Hottmann. Ich habe es gerade schon gesagt und vielleicht die erste Frage an dich, wie du das einschätzt. War diese Startelf möglicherweise ein Fingerzeig, wo die einzelnen Spieler gerade so stehen im Kampf um die Stammplätze?
Das glaube ich noch nicht, weil man ja auch ein bisschen, vor allem in dieser Phase, darauf achten muss, dass man kein Riesenleistungsgefälle hat, wenn man sich dazu entscheidet, was Alex Enne jetzt gemacht hat, die 10 Feldspieler, wie in den vergangenen Testspielen auch, zur Halbzeit einmal alle auszuwechseln. Dann ist es natürlich auch wichtig, wenn ich jetzt die Aufstellung der zweiten Halbzeit einmal vorweggreife, so Steven van der Sloot und Tim Oberdorf und solche Spieler, Jordi Paulina auch dann noch dabei zu haben. Van der Sloot, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Startelf-Kandidat. Ja. Tim Oberdorf muss man auch immer auf der Rechnung haben. Und ja, ich glaube schon, dass ein paar Startelf-Plätze sich schon herauskristallisieren, also die Nummer 1. Lasse Ries ist ja offen kommuniziert worden. Dominik Heinz wird seinen Stammplatz sicher haben. Jorrit Hendricks wird seinen Stammplatz sicher haben. Und ich glaube auch, dass wir die Doppelspitze Schleusener-Hottmann ersten Spieltag gegen Mannheim so sehen werden.
Ja, es war jetzt insgesamt, wenn wir jetzt auch auf diese Woche blicken, Kapitän, Vizekapitän, Mannschaftsrat, war ein Großteil natürlich auch in dieser ersten Halbzeit auf dem Feld. Daher so ein bisschen, so meine Vermutung, war das schon ein Fingerzeig. Also gefühlt waren in der ersten Halbzeit ein paar mehr potenzielle Stammspieler auf dem Platz als in der zweiten.
Das hat man auch gesehen anhand der Leistung, die einfach da zustande gekommen ist in den beiden Halbzeiten oder in den beiden Hälften. Es war schon etwas frischer, zielstrebiger, aktiver in der ersten Hälfte.
Ja, ist jetzt halt die Frage, ob wir uns erstmal auf das eigentliche Spiel ein bisschen eingehen oder auf die Spieler. Ich würde sagen, tatsächlich, weil das Spiel jetzt nicht so das Highlight-reiche war, können wir das vielleicht relativ schnell beschreiben. Ich würde es mal so sagen, in der ersten Halbzeit Fortuna durchaus mit Kontrolle. Das Tor fällt ja auch relativ früh. Ich glaube, in der vierten Minute ist es Hottmann, der eine Flanke, weißt du von wem die Flanke? Das wollte ich.
Wunderschön, von Matthias Zimmermann.
Von Matthias Zimmermann reinköpft. War es aus dem Spiel oder war es ein Standard?
Nee, war aus dem Spiel heraus. Spiel, ne? Ja.
Genau. Durch die Beine des Torwarts flach ins Tor einnetzt und natürlich mit der Führung im Rücken sah das dann zumindest von der Ballkontrolle her durchaus sicher aus. Also ich fand gerade da im Mittelfeld, Aden hat da wirklich sehr viele Bälle abgelaufen und auch immer klug verteilt. Und da wurde viel Druck schon von der Abwehr weggehalten, sodass Luis Lort im Grunde kaum was zu tun hatte.
Ja, so ein, zwei Mal muss er schon zupacken. Das habe ich auch in unseren Text zum Spiel geschrieben. Aber das war ja nichts, wo man ernsthaft irgendwie von einem Gegentor hätte ausgehen müssen.
Ja, nee, da kann man natürlich immer die Frage stellen, wie stark war der Gegner jetzt wirklich? Es ist super schwer, finde ich, zu vergleichen.
Bist du kein Experte der ersten slowakischen Liga, Thorsten? Tut mir leid. Ich bin enttäuscht.
Es war der Tabellenachte, glaube ich, der slowakischen Liga. Wo ist der im Leistungsniveau? Ich würde sagen, wahrscheinlich ein ordentlicher Drittligist bis schwacher Zweitligist, so die Richtung.
Also jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wie da jetzt Stammpersonal, Transfer, Kaderplan und so war, aber mäßigen Zweitligisten habe ich da jetzt ehrlicherweise nicht gesehen.
Fair, kann man so sagen. Also ich fand sie auch eher enttäuschend. Gerade auch individuell, muss man sagen, war jetzt so kein Spieler dabei, wo man gesagt hat, auf den muss aber aufpassen oder sonst was. Ne? Die haben schon ziemlich ihren Stiefel versucht runterzuspielen, aber so richtig geklappt hat es nicht. Aber wie gesagt, da gehören ja auch immer zwei dazu. Also es war sicherlich auch gut von Fortuna gepresst. Ich finde, man hat so einige von diesen Pressing-Sachen, die man diese Woche im Training gesehen hat, die konnte man so ein bisschen wiedererkennen, zumindest situativ.
Ja, aber es wurde nicht geschrien. Ne?
Darauf wollte ich hinaus.
Das ist mir nämlich, ich habe extra darauf geachtet, wird geschrien und ja. Es wurde nicht geschrien.
Größtenteils nicht. Du kannst dich auch erinnern an die eine Übung diese Woche. Wir fanden das großartig, dass Ende der Mannschaft gesagt hat, sie soll schreien, wenn sie auf die gegnerischen Spieler zuläuft, um sie zu stressen.
Ja, aber das hat ja auch, also vor allem dieser Trainingsspielvergleich im Training darauf zu bauen, hat ja auch den Effekt, du verlierst ja immer ein paar Prozent an dem, was du dir vornimmst in ja. Stress- und Drucksituationen. Ja. Und je mehr, also je höher das Level ist, von dem du verlierst, desto mehr bleibt natürlich auch übrig. Und wenn du im Training immer wieder sagst, stressen, laut sein, Druck machen, auch verbal, dann geht da im Spiel nicht so viel verloren. Und verloren geht immer irgendwas. Und in einem vollen Stadion ist auch die Kommunikation und das mit dem Schreien auf dem Platz am Ende nicht mehr das Ausschlaggebende.
Das stimmt, aber wie gesagt, ich fand das sehr spaßig. Ich fand allerdings auch gerade diese Übungen im Training dann zu beobachten einfach sehr amüsant. Aber wie gesagt, man hat ein paar von diesen Sachen gesehen. Es gab auch diesen anderen Punkt, dass Ende sehr darauf gepocht hatte im Training, dass man auch wirklich durchziehen soll und nicht irgendwie abstoppen. Das haben sie auch häufiger gemacht, meistens auch ohne Foul. Also ein paar von diesen Dingen, ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Dinge aus dem Training in den Spielen so zumindest situativ wiedererkennen kann. Und das war durchaus der Fall. Also wir haben jetzt schon über die Defensive gesprochen, was sicherlich noch ein bisschen fehlte, der letzte Pass nach vorne. Da hat man schon gemerkt, vielleicht zum einen, dass jetzt jemand wie Eixler auf der 10 noch relativ neu ist und noch nicht so, also ich fand, er war noch nicht so eingebunden in das Spiel, aber eben, dass auch Buschama, Hendricks haben sich dann doch hin und wieder schwer getan, ne, diesen letzten Ball anzubringen. Darum sind jetzt fairerweise auch in der Offensive nicht so die ganz großen Torchancen ansonsten herausgesprungen. Aber am Ende reicht es natürlich, wenn du die eine gute dann auch machst. Ne?
Man hat aber schon gesehen, also ich erinnere mich auch noch an eine ziemlich scharfe Flanke von Sascha Risch. Also das Konzept war jetzt nicht das, was Ende in den ersten Trainingseinheiten in Düsseldorf noch gefordert hat. Also dieses ganz extreme Kurzpassspiel durch die Mitte, sondern du hast mit Schleusner und Hottmann schon gemerkt, also dass die Idee auch ist, auf die Flügel durchzubrechen. Und da sind wir ja bei der Trainingseinheit. Ich glaube, es war gestern Morgen.
Ja, genau.
Wo ja genau das im Zentrum stand. Und es bietet sich ja auch an. Also, wenn du solche Stürmertypen beide im Strafraum hast, dann blockt der eine den anderen frei, genau. Dann blockt der andere den einen frei. Wenn die harmonieren, dann ist es ja auch nur logisch, dass man dieses Mittel der Flanken wählt. Und das Zweite, was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, das hatte sich ja auch im Training schon so ein bisschen angedeutet, diese Diagonalbälle, ob es jetzt von Heinz ist, in erster Linie natürlich diese Schlotterbeck-ähnlichen Verlagerungen auf den rechten Flügel, aber auch auf der anderen Seite war es schon so, dass da auch mal der Diagonalball gewählt wurde, um Ruzan Berok in Bewegung zu bringen, um Räume aufzumachen. Das ist schon was neu ist.
Ja.
Und was auch sicherlich in der dritten Liga jetzt nicht das allerschlechteste Mittel sein wird.
Das stimmt wohl. Übrigens, wenn man jetzt hier so ein gewisses Rauschen bis Prasseln hört, es hat ganz gut Regen eingesetzt. Wir sitzen hier im Trockenen unterm Schirm, aber möglicherweise kriegt man das gerade ein bisschen mit. Ja, wenn wir uns, du hast einen interessanten Punkt angesprochen und dann würde ich auch sagen, gucken wir uns das Personal der ersten Halbzeit etwas individueller an. Heinz hast du gerade angesprochen. Ich fand, er war in der Kette auch also sofort der Leader, sowohl verbal, aber eben auch vom Auftreten, so Körpersprache etc. Und was du schon gesagt hast, Spielaufbau, gute Verlagerung, aber auch mal, sag ich mal, ein Steckpass zentral gab es dann auch. Mir aufgefallen im Aufbau, häufiger ein Dreieraufbau mit Aden in der Mitte zwischen beiden Innenverteidigern, der die Bälle auch wirklich klug verteilt hat. Das hat mir grundsätzlich schon gut gefallen. Und ja, Ruzan Berok, die haben versucht zu pressen, aber ich finde, wir haben uns da eigentlich auch ganz gut immer rauskombiniert oder eben mit einem langen Ball, der aber zielgerichtet war und selten aus der Verzweiflung kam. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Elias Aden, den wollte ich dann doch ein bisschen hervorheben. Generell vielleicht bisher so einer der großen Gewinner der Vorbereitung. Ich fand ihn schon auffällig in den Testspielen vorher. Da waren es natürlich Fünfligist bzw. ein Kreisligist. Deshalb sollte man immer ein bisschen zurückhaltend sein. Heute war der Gegner auf höherem Niveau, aber er hat eigentlich genau da weitergemacht, wo er auch in den Spielen also wie er in den Spielen aufgetreten ist. Also sehr umsichtig, mit einer wirklich, also sehr routiniert auch, einfach für so einen jungen Spieler ohne große Profi-Erfahrung, wie er teilweise die Bälle abläuft, auch geschickt Zweikämpfe führt und aber auch verteilt. Also es ist kein reiner Zerstörer oder so, sondern auch wirklich kluge Pässe auf die Seiten, auch mal zentral in die Mitte. Also haben wir vielleicht unsere Sechserlösung gefunden im eigenen Nachwuchs?
Das muss man, glaube ich, etwas differenzierter betrachten. Also erstmal teile ich den Eindruck total. Für mich war es auch sehr spannend zu sehen heute, wie er sich verhält gegen eine Mannschaft, die nicht in der Oberliga oder in der Kreisliga A spielt. Und da teile ich das, was du sagst, komplett. Also überhaupt kein Deutsch schlechter gewesen. Und ich hatte heute sogar tatsächlich den Gedanken während des Spiels, erinnert mich verdammt an Yannick Engelhardt.
Aha.
Mhm. Also jetzt nicht vom Optischen, aber so wie er sich bewegt auf dem Spielfeld, die Beinkoordination, und ich würde sagen, er ist sogar ein sehr ähnlicher Spielertyp. Also er ist so dieser Box-to-Box-Player, sehr fußballschlau, sehr gut im Antizipieren, auch in der Defensive, sehr gut im Spiel nach vorne, also sehr ballsicher, sehr zweikampfstark. Und das ist auf jeden Fall jemand, der diese Balance in ein Spiel reinbringen kann, die es braucht und die es letztes Jahr nicht gegeben hat.
Mhm,
Aber, jetzt kommt das Aber.
Ja.
Und da ist auch Fortuna, der Trainer Samir Arabi, mit dem wir eben auch noch gesprochen haben, die sind da sehr hinterher, diesen Hype um Ilias Aden gerade nicht zu groß werden zu lassen. Und ich halte das auch für keine schlechte Idee. Denn man weiß ja immer, also ich meine, der Junge ist 17 Jahre alt und ist gerade noch total unbefangen und spielt hier einfach echt stark seinen Stiefel runter. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwas kommt, dass man in ein Loch fällt und dann kommen alle aus ihren Ecken und sagen, was ist denn jetzt mit Ilias Aden los und warum funktioniert das denn jetzt nicht mehr?
Ja.
Und dass ihm da auch die Verantwortlichen die nötige Zeit zur Entwicklung einräumen, halte ich für sehr klug. Und es ist auch so, und zum Zeitpunkt, wenn ihr euren Podcast veröffentlicht, werden wir es auch schon geschrieben haben.
Schade, keine heißen News.
Kann ich hier drüber sprechen, und es ist ja auch, hat in den letzten Wochen auch schon ein, zwei Mal die Runde gemacht. Also der Plan ist, mit Ilias Aden zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zu verlängern, mit einem Profivertrag auszustatten. Aber man will sich da jetzt nicht unter enormem zeitlichen Druck setzen. Und der nächste Punkt ist schon so ein bisschen auch noch dieses Thema Schule bei ihm.
Ja.
Da habe ich nach dem ersten Testspiel in Monheim mit Alexander Ende drüber gesprochen. Es ist wohl so, dass die Familie und auch Ilias Aden selber, was ich auch wieder für sehr klug halte, gesagt haben, Schule muss schon noch zu Ende gebracht werden. Und dann wird es auch so sein, dass er dann manche Morgeneinheiten einfach aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht mitmachen kann. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie das laufen wird jetzt in der Saison. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, man bremst gerade die Erwartungen und man will auch noch einen ganz klaren Sechser verpflichten. Der soll definitiv noch kommen.
Ja.
Man versucht das gerade alles so ein bisschen zu bremsen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches oder Unvorhergesehenes passiert, dass es sich schon irgendwie auch dahingehend entwickeln kann, dass Ilias Aden mehr Minuten sammelt, als wir alle vielleicht gerade denken.
Ja. Also ein bisschen liegt das in der Luft, kann man so sagen. Aber ansonsten, ja, bin ich da auch bei dir. So sehr wir alle gerade gehypt sind und zumindest wir als Fans auch so ein bisschen Fanboys gerade von Ilias Aden, Zurückhaltung total. Tut natürlich gut.
Aber an der Stelle dass ich nochmal reingehe, aber das ist ja auch total, total fair und total gut. Und das gab's ja lange nicht mehr. Also wann, ich glaube nicht mal Elione Fernandez Neto war auf diesem Popularitätslevel und so gemocht von den Fans wie Ilias Aden gerade. Und ich finde, das ist auch nicht verwunderlich. Und das hat er sich durch sein Auftreten und durch seine Arbeit, durch seinen Fleiß, durch all das, was er gerade so macht, hat er es ja auch verdient. Und er ist ja jetzt auch schon so ein bisschen überraschend reingerutscht. Das hat sich ja im ersten Halbjahr entwickelt, dass er plötzlich im Training aufgetaucht ist und alle erstmal gedacht haben, oh, wer ist denn der Junge mit den blonden Locken da?
Ja.
Und er ja da schon als U17-Spieler in der U19 gespielt hat.
Ja.
Und wobei, nee, kann sein, dass ich jetzt auch Quatsch erzählt habe.
Als U17-Spieler in der U19 noch?
Gespielt, ist möglich. Aber sei es drum.
Ja.
Jedenfalls ist er jetzt da und er ist schnell irgendwie zum Fanliebling geworden. Und ich finde das auch zu Recht.
Genau. Ja, Fortuna sollte auch jetzt bald mal seinen Namen im Trikotkonfigurator freischalten. Das lese ich immer wieder, dass die Menschen sagen, ja, Wo ist denn Arden? Wann kann ich mir denn sein Trikot machen?
Aber nur für Profis. Irgendwie scheint es da doch einen Trick zu geben, weil ich habe heute einen Fan mit dem neuen Heimtrikot und der Nummer 3 und Hoffmann auf dem Rücken gesehen.
Ja, haben wir auch gesehen. Man kann natürlich individuell beflocken lassen.
Genau.
Aber theoretisch kann man sich das natürlich nachbauen. Aber es wäre ja auch ein Zeichen der Anerkennung, dass man auch einfach in die sehr lange Liste an Spielern, die man auswählen kann, auch Elias Arden aufnimmt.
Wie ich gerade sagte, nur für Spieler mit Profivertrag.
Ja.
Man muss ja auch Anreize setzen, ne, für den Spieler. Also darum. Ja, ja, aber vielleicht mal zurück zum Spiel. Also das hat uns gut gefallen, sowohl im Aufbau, auch wie der Druck weggehalten wurde. Sascha Risch auf der linken Seite war durchaus unterwegs. Du hast einmal gesagt, hat einmal so eine sehr gute, flache Flanke reingeschlagen, die, ich glaube, Hottmann sehr knapp verpasst, wo was raus hätte entstehen können. Hat viel geredet mit Heinz, beziehungsweise Heinz mit ihm. Das hat man gemerkt, das hat mir aber auch gefallen, dass da viel Kommunikation war. Ich habe das diese Woche beim Training, fand ich es noch ein bisschen ruhig, aber auf dem Platz heute fand ich es echt okay. Also geht immer noch mehr, aber das war in Ordnung. Matthias Zimmermann hat das Tor vorbereitet, hat relativ routiniert hinten gespielt. Und im Mittelfeld haben wir Buchama und Hendricks auf den Halbfeldpositionen der Raute gesehen. Da hat noch nicht alles geklappt, aber so grundsätzlich kann man sich, also ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, ja, das könnte so funktionieren mit den beiden. Und dann stellt sich allerdings vielleicht die spannende Frage, du hast eben gesagt, wir wollen auf der 6 noch was machen. Wie sieht's auf der 10 aus? Denn also da hatte ich heute den Eindruck, das habe ich eben ja schon angedeutet, dass Eixler ja noch ein bisschen die Bindung fehlte. Also ich fand ihn sehr unauffällig in der ersten Halbzeit tatsächlich. In der zweiten Halbzeit war da dann Kilian Saug, ja, mit den Schwächen und Stärken, die Kilian Saug so hat. Also wir sagen, da ist durchaus immer Dynamik und auch viel Tempo dabei, aber auch viel überhastete Aktionen. Und es ist am Ende immer relativ brotlos, leider. Es kommt noch nicht so viel bei rum. Siehst du das vielleicht mal, also einerseits wärst du Eixler gesehen, den wir ja alle noch nicht so richtig gut kennen. Und zweitens, glaubst du oder weißt du, dass da vielleicht auch noch was passieren wird?
Also erstmal muss ich sagen, dass mich dieser Eixler-Transfer schon ziemlich überrascht hat. Und ich habe ihn ehrlicherweise bis jetzt auch noch nicht so ganz durchdrungen. Er ist sehr, sehr groß.
Ja,
ich habe ihn jetzt auch Montag, als ich hier im Trainingslager angekommen bin, zum ersten Mal gesehen, weil ich beim Testspiel gegen Benrath nicht da war. Und ich kann das gerade ganz schwer einschätzen, wo seine Rolle und sein Platz im Team sein wird und auch sein soll.
Also er ist schon ein zentraler Mann, auf jeden Fall keiner für außen, hat sowohl im Sturm als auch im offensives Mittelfeld oder hängende Spitze bei Zwickau zuletzt gespielt. Aber genau wo?
Also ja, so in der Kombination Schleusener und Hottmann.
Das ist der neue Sturm, aber ja, du hast Schlottmann. Die Wortschöpfung gerade gemacht, Schlottmann, ja, sehr gut.
Da sehe ich jetzt keinen Platz für Eixler und klassischer Zehner, der dir ein Spiel aufbaut, der dir vielleicht auch mal diese Genialität gibt, auch wenn wir natürlich jetzt von der dritten Liga reden.
Ja.
Da sehe ich ihn auch nicht so richtig. Ich lasse mich da aber gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Aber um auf den zweiten Teil einer Frage zurückzukommen, ja, in diesem zentralen offensiven Bereich soll noch was passieren. Idealerweise jemand, der dann vielleicht auch direkt eine Flügelposition mitspielen kann.
Ja, ja, ja.
Und dann können wir ja die Transferziele noch einmal komplett machen. Ein Linksverteidiger soll noch kommen.
Ja, da haben wir auch nur einen gelernten, gerade mit Risch. Ja.
Ja.
Und es war auch in der Innenverteidigung noch was geplant, aber dadurch, gut, dass jetzt Elias Egoli wieder zurück ist, ja, wird mindestens so lange, bis kein weiterer Innenverteidiger den Verein verlässt,
ja,
in der Innenverteidigung nichts mehr passieren.
Wir haben praktisch 6 Stück gerade.
Genau. Und dann haben wir die linke Verteidigung, wir haben die 6, wir haben die 10 und eventuell gibt's auch noch einen neuen klaren Außenspieler, aber das, ja, wird die Zeit zeigen. Aber es sind so 3 bis 4 Zugänge sollen noch kommen.
Das ist natürlich auch ein bisschen das Dilemma, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das System von Ende natürlich grundsätzlich nicht so offensive Außenbahnspieler vorsieht, was es natürlich dann auch schwer macht, so einen Spieler zu überzeugen, der primär diese Position bekleidet, nach dem Motto, es gibt eine Position bei uns nicht, aber wir hätten dich gern für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Darum glaube ich auch, das Gedankenspiel, einen Zehner zu holen, der das auch spielen kann,
ja,
weil man den natürlich auch leichter überzeugen kann. Ne? Das ist aber ein bisschen das Dilemma. Ich halte es aber für wichtig, dass wir da einen Plan B haben, weil es kann einfach Gegner geben, die super darauf eingestellt sind, wie wir spielen, dass man das ein bisschen aufbrechen kann dann durch Varianzen. Aber okay, das werden die Verantwortlichen auch wissen. Da müssen wir mal schauen, was da noch passieren wird. Ja, und ich wollte ihn nur noch mal erwähnen, Hamza Anhari einfach tragisch mit seiner erneuten Verletzung, weil auch er hat diese Vorbereitung wieder gezeigt, dass wenn er fit wäre, er möglicherweise auch ein Kandidat ist, der das leisten kann. Und das war schon im Winter so. Da waren wir uns ja auch schon mal einig im Trainingslager. Und dann kam auch da leider die Verletzung, die ihn die Rückrunde gekostet hatte.
Da muss ich jetzt aber ein bisschen Salz in die Wunde streuen und vielleicht auch ein Stück weit unfair sein.
Die brennt eh schon, die Wunde.
Wasser in den Wein schütten.
Ich glaube, ich habe es ja in Marbella auch schon gesagt. Hamza Anhari, da fehlt einfach die körperliche Voraussetzung, um dem Beruf des Profifußballers nachzugehen. Und mir tut's unheimlich leid, weil das wirklich fußballerisch ein echt begnadeter Junge ist. Aber also in diesen jungen Jahren diese Regelmäßigkeit an schweren oder schwereren Verletzungen schon auf dem Kerbholz zu haben, das verheißt für die Zukunft nichts Gutes.
Ja, nee, da hast du vermutlich recht. Ich wollte ihn aber im Rahmen der Zehner-Diskussion nur nochmal in den Raum werfen. Ja, und dann kommen wir mal zu Schlottmann nochmal. Ja. Ich bin mir auch relativ sicher, ähnlich wie du, dass wir unseren Stammsturm heute so gesehen haben. Ich glaube auch, dass 4-4-2 und Zweiersturm können wir mit rechnen. Wir hatten gestern eine Stimme aus Regensburg, der ein bisschen ambivalent war, was Hottmann betraf, aber der vor allem gesagt hat, Hottmann ist selber einer, der viel erarbeitet und Räume schafft. Und bei Regensburg fehlte ihm ein Knipser neben ihm. Ja, und da würde ich sagen, das könnte ja genau diese Kombi sein, die man dann hat. Ich fand heute, Hottmann war jetzt, das wird wahrscheinlich in vielen Spielen diese Saison so sein, grundsätzlich der etwas auffälligere Spieler, weil er viel anläuft, weil fleißig, er sehr fleißig ist, viel Körperlichkeit, Robustheit mit reinbringt und erarbeitet. Heute dann auch das Tor gemacht, sozusagen als Belohnung. Aber immer, wenn Schleusener den Ball hatte, hat er kluge Dinge damit gemacht. Hat nicht immer alles geklappt, aber man hat die Ideen gesehen. Und Schleusener heute etwas unauffällig, aber wir haben auch im Training ja schon gesehen, wie stark sein Abschluss ist etc. Das ist halt einer, wenn er die Situation hat, dass er wahrscheinlich in vielen Fällen die Chance einfach nutzt. Also würdet ihr mitgehen auch, ne, dass das vermutlich der Stammsturm ist. Wir sprechen gleich noch über die zweite Halbzeit. Aber
ja, genau. Also wenn man dann mit Paulina, das war schon ein Leistungsabfall, das muss man schon sagen. Also Schleusener und Hottmann fand ich auch die logische Konsequenz dessen, was bisher im Trainingslager passiert ist.
Ja. Und die Überzeugung bei Schlottmann war ja auch von Anfang an da. Also Schleusener war einer der ersten Spieler, die man im Hintergrund auserkoren hatte als unbedingtes Transferziel. Und für Hottmann hat Fortuna 300.000 Euro Ablösung auf den Tisch gelegt in einer sehr angespannten finanziellen Lage. Also wenn das kein Beweis von absoluter Überzeugung ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt ist natürlich, letzte Saison wurden mehrere Millionen an Ablösesummen und Überzeugung investiert. Das hat sich leider nicht ausgezahlt.
Wo ist das Geld eigentlich? Ja.
Ich hoffe, dass das in diesem Jahr eine andere Wendung nimmt.
Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Und vielleicht war es ein kluges Investment. Was auf jeden Fall, das habe ich heute zu Andi auch während des Spiels gesagt, was man sagen kann, die beiden passen sehr gut in den Pressing-Fußball von Ende rein. Gerade Hottmann ist eigentlich ein Spieler. Und ich glaube, darum haben wir das Geld in die Hand genommen, wo man sagt, ne, nach den Parametern, die wir brauchen und die wir von einem Stürmer erwarten, das passt genau da rein. So, ne? Und das kann natürlich ebenfalls noch ein großer Vorteil sein. Selbst wenn Hottmann vielleicht nur 8 Saisontore macht, wenn Schleusener 15 macht, ist das okay. Ne? Und von daher bin ich da auch eigentlich sehr zuversichtlich, was die beiden betrifft. Ja, wir haben grundsätzlich das ja schon abgearbeitet. Es gab jetzt nicht so die großen Chancen, aber eine gute Spielkontrolle in der ersten Halbzeit. Und dann wurde zur Pause, ja, praktisch komplett durchgewechselt, außer im Tor. Also Luis Lort ist drin geblieben.
Lasse Ries wird am Samstag dann 90 Minuten gegen Linz spielen.
Genau, hat der Trainer vermutlich gesagt. Wir haben es auch vermutet, dass es so ist. Ergibt ja auch Sinn. Ja, und ansonsten haben wir 10 neue Feldspieler gesehen. Auch da zur Vollständigkeit halber dann die Viererkette. Auf der rechten Seite dann Van der Sloot. In der Innenverteidigung waren es dann Tim Oberdorf und Levi Menzel. Und links Amanyam Pong. Und ja, Mittelfeld auf der 6 dann Gonçalves, die Halbposition, ich glaube links war Slimani und rechts war Konsbruch, ja. Auf der 10 Saug und die beiden Stürmer Quiala Tito und den du schon genannt hattest, Jordi Paulina. Ich würde jetzt sagen, eine grundsätzliche Spielkontrolle ist uns auch in der zweiten Halbzeit geblieben. Es ist vielleicht minimal mehr, was auf unser Tor kam, vielleicht auch, weil der Gegner ein bisschen mehr zugelegt hatte. Aber auch da muss man sagen, die ganz großen Torchancen waren ehrlicherweise nicht dabei. Was mir aber aufgefallen ist, nach vorne ging lange Zeit deutlich weniger. Das wirkte nicht mehr ganz so rund und eingespielt, wie es in der ersten Halbzeit war. Willst du, also du nickst
ja,
schon.
Das hab ich ja eben schon angedeutet mit dem Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte. Absolut. Ich fand defensiv, es gab eine Phase, da hat sich Fortuna tatsächlich über längere Zeit mal um den eigenen Strafraum einschnüren lassen. Das gab es in der ersten Halbzeit so nicht.
Mhm.
Und dann gab es am Ende diese Phase, wo es eigentlich nur noch darum ging, das 1-0 über die Zeit zu bringen und das fast ja nicht geklappt hätte. Hätte nicht Caden Amanyapong in, ich weiß nicht, 87., 88. Minute noch wirklich eine überragende Grätsche da ausgepackt. Und das 2-0 war dann ja schöner Distanzschuss von Slimani in der
unten rechts reingeschlenzt.
In der allerletzten Minute.
Genau, danach
der
wurde nicht mehr angepfiffen.
Weil der österreichische Schiedsrichter ja auch sich von Gianni Infantino und Donald Trump hat inspirieren lassen. mit dem Hydration Break. Aber der, also noch kurz vielleicht noch mal ein Wort zum Schiedsrichter.
Ja.
Ich fand ihn sehr aufgeregt für ein sehr bedeutungsloses Spiel auch. Er hat dann auch die neue Regel mit dem Runterzählen bei Einwürfen ja so strikt umgesetzt, dass Jorrit Hendricks einmal den Einwurf wieder weggepfiffen bekommen hat, während, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber irgendjemand gerufen hat, schnell, schnell, schnell.
Genau.
Und dann war aber leider der Countdown vom Schiedsrichter abgelaufen und es gab einen Einwurf für Ruso und Berrock.
Ja, genau. Nee, das stimmt. Ansonsten gab es jetzt nicht so die wirklich heiklen Situationen, muss man auch sagen, die er pfeifen musste. Aber das war ein bisschen auffällig. Grundsätzlich, also Defensive hat auch ganz gut gestanden. Du hast Amanyapong schon erwähnt, der ja auch im Training so ein bisschen jetzt auch häufiger als Linksverteidiger aushelfen musste. Also jetzt auch ein Testspiel. Vermutlich ist er im Moment halt da ein bisschen Platzhalter, auch wenn er es nicht schlecht macht, das muss man auch sagen. Aber interessanter ist, denke ich, fand das Slot auf der rechten Seite, der auch vor unserer Nase an der Tribüne auf und ab lief. Und man merkte, ein Spieler ist, der sich viel anbietet, auch wirklich sehr viel immer versucht, den Ball zu bekommen, gefordert hat. Und er hat natürlich da schon eine gute Dynamik, das muss man einfach sagen. Und auch immer mal wieder zwei, drei wirklich schöne Szenen nach vorne, ne?
Ich bin von Steven van der Sloot, muss ich ehrlich sagen, sehr begeistert seit dem Trainingsauftakt. Diese Geschichte, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ihr das alles schon thematisiert habt mit dem Hin und Her, der Verpflichtung und dann der Frage, ob er überhaupt zum Trainingsauftakt in Düsseldorf erscheinen wird. Er könnte ja nicht thematisiert haben, weil ihr gar keine Folge gemacht habt.
So sieht's aus, wir waren in der Pause. Ja, genau.
Dann ist ja wunderbar, dann können wir da jetzt mal kurz drüber sprechen.
Ja, gerne.
Es gab ja, da haben wir ja vorgestern Abend drüber berichtet, auch dieses Agreement und wir hatten bisher auch keine anderen Informationen zwischen Mislintat und der Van der Sloot-Seite, dass im Falle des Abstiegs Steven van der Sloot aus dem Vertrag in Düsseldorf schnell wieder rauskommt gegen eine Ausstiegsklausel von 500.000 Euro.
Wie schriftlich fixiert ist dieses Agreement gewesen?
Gar nicht. Okay. Gar nicht schriftlich fixiert. Das haben wir jetzt Anfang der Woche rausgefunden.
Mhm.
Es war ein Versprechen und ich glaube, dieses Versprechen hätte auch gegolten, wäre Sven Mislintat noch im Amt.
Ja.
Und dann war es, um nochmal einmal in der Chronologie zu bleiben, Richtung Trainingsauftakt so, dass es drei niederländische Erstligisten waren, die bei Fortuna vorstellig geworden sind und gesagt haben, wir würden den gerne ausleihen. Dann hat Fortuna natürlich gedacht, und ich auch, also welchen Sinn soll das haben, Steven van der Sloot jetzt auszuleihen?
Richtig.
Das ist dann logischerweise nicht zustande gekommen. Dann hat er angefangen jetzt zu trainieren. Dann hat er sehr gut trainiert. Dann hat er vom ersten Tag an den Eindruck hinterlassen, den wir alle von ihm haben. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass Sami Arabi selber gar nicht so richtig mit Steven van der Sloot geplant hat. Und
ja, die Pressemeldung beim Trainingsauftakt, die klang auch ein bisschen so nach, er ist jetzt gerade mal hier.
Genau, aber wir wissen es alle, er ist da,
ich glaube,
mal sehen.
Dass dieses Thema irgendwie in den Wochen vor dem Saisonstart gar nicht so sehr priorisiert war. Und das hat man total gemerkt. Und umso augenscheinlicher ist jetzt eben dieser Umschwung, weil jetzt ist Fortuna ganz klar auf dem Standpunkt und das hat uns Sami Arabi gerade nach dem Testspiel nochmal gesagt, kann ich auch jetzt verraten, weil der Text auch erschienen sein wird, wenn diese Folge erscheint.
Du weißt heute nicht, wie schnell wir sind. Bei RP Online, liebe Leute, und vor allem bei RP Plus gibt es auch Schnupperangebote, so fair sind wir. Du bist zu stolz, um Werbung zu machen, aber es lohnt sich durchaus. Das wollen wir ja sagen, sonst würden wir dich auch nicht immer wieder einladen. Bitte, weiter.
Und da hat Sami Arabi dann...
Das Geld kannst du uns später überweisen.
Er hat dann auch nochmal ganz klar gesagt, also im Moment sieht er keinen Grund, Steven van der Sloot im Sommer abzugeben. Ja. A, sein Gehalt ist finanzierbar.
Ja.
Auch im Drittliga-Szenario jetzt.
Okay.
B, da weiß ich jetzt nicht, ob das Taktik ist oder nicht, aber angeblich ist man auf diese 500.000 Euro Ablösesumme auch nicht unbedingt angewiesen.
Okay.
Und jetzt verweist man auf geltende Verträge und in dem Vertrag steht drin, Ausstiegsklausel 500.000 Euro, gültig ab Sommer 27.
Okay. Wie glücklich ist denn Steven van der Sloot mit dieser Situation? Weil,
ja.
Also ich habe beim vielleicht ist es einfach seine Körpersprache, die einfach so ist, wie sie ist, die hat ja jeder Mensch. Ich weiß noch, nach dem Trainingsauftakt, als wir uns darüber unterhalten haben, Thorsten, habe ich schon gesagt, ich fand, der wirkte so ein bisschen genervt. So. Und ich hatte heute auch während des Spiels, er hat Jermaine Konzbruch mehrmals versucht zu motivieren, ihm den Ball herüberzuspielen. Und wenn das dann nicht funktioniert hat, dann wirkt er auch so ein bisschen so ein bisschen genervt. Und auch wenn man ihm jetzt hier im Trainingslager im Hotel begegnet, er ist jetzt nicht zugänglicher als andere, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ja. Also was glauben wir, wie glücklich ist er mit der Situation, dass er jetzt gerade bei Fortuna Düsseldorf vermutlich ein Jahr lang sein wird?
Und vielleicht noch kurz ergänzend, habt ihr schon mit van der Sloot irgendwie gesprochen oder sowas?
Wir haben ihn als Gesprächspartner angefragt, aber bisher noch keine positive Rückmeldung erhalten.
Okay, verstehe.
Um es mal so zu formulieren.
Ja, aber zu Andis Frage, also wie ist dein Gefühl da?
Ich glaube schon, dass es, wenn wir uns jetzt mal in ihn hineinversetzen, dass es schon eine sehr unbefriedigende Situation für ihn ist, weil
ja.
Also er ist mit ADO Den Haag in die erste holländische Liga aufgestiegen und hätte Eredivisie spielen können, hätte er seinen Vertrag verlängert, sieht jetzt, dass seine Teamkollegen und diejenigen, mit denen er den Aufstieg geschafft hat, nächstes Jahr Eredivisie spielen, hat aber selber entschieden, und zwar außergewöhnlich früh, er möchte den Schritt zu Fortuna gehen, in die zweite Liga, ist jetzt aber bei Fortuna in der dritten Liga.
Ja.
Und Sven Mislintat, der ihn geholt hat, mit dem er ein Agreement geschlossen hat, was jetzt nicht mehr gilt, ist nicht mehr da, weshalb das Agreement nicht mehr gilt. Und das ist natürlich nicht das, was Steven van der Sloot sich vorgestellt hat. Also ich finde, er hinterlässt einen sehr professionellen Eindruck.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich hatte jetzt das Gefühl, als ich vorgestern im Mannschaftshotel war, saß die Truppe van der Sloot, Buchama, Jorrit Hendricks hinten in der Ecke beim Kartenspiel. Das sah schon, ich glaube schon, dass er in dieser Mannschaft integriert ist und auch seinen Platz hat.
Ja.
Er kniet sich total rein in jeder Trainingseinheit, in jedem Testspiel merkt man, was für eine tolle Qualität er hat.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, also es gibt ja jetzt noch zwei Auswege. A, es kommt ein Verein, der bislang noch nicht zu sehen ist am Horizont und sagt, wir sind bereit, deutlich mehr als 500.000 Euro zu zahlen. Weil irgendwann wird ein Punkt kommen, an dem Fortuna schwach wird und auch schwach werden muss. Aber der kann natürlich auch jenseits der Millionenmarke jetzt liegen. Und ob sich dieses finanzielle Paket schnüren lässt, sei mal dahingestellt. Sollte er über das Ende der Transferperiode hinaus in Düsseldorf bleiben, Klammer auf müssen, Klammer zu, dann wird es spannend sein, ob das in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf seine Leistung, auf seine Bereitschaft, auf sein Verhalten im Team haben wird.
Ja, aber zumindest den gelben Schein und Spiel- oder trainingsunfähig ist er noch nicht gewesen. Da hat es ja in der nahen Vergangenheit andere Beispiele gegeben. Also er versucht sich jetzt hier auch nicht irgendwie ich nenne es jetzt mal streiken, ne? Darum.
Ja, es wäre in seiner Situation ja auch noch ein größeres Eigentor als bei Sima Suso, weil also er muss sich ja jetzt, wenn er den Verein bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich noch verlassen möchte und um eine Chance darauf zu haben, muss er ja jetzt jeden Tag 100% geben.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, gucken wir noch ein bisschen ins Mittelfeld dann in der zweiten Halbzeit. Gonçalves auf der 6. Ich fand ihn im Training diese Woche bisher sehr unauffällig. Da ist er mir gar nicht aufgefallen. Mhm.
Glücklos, würde ich sogar sagen. Also ich habe ja jetzt auch nur zwei Trainingstage miterlebt, Montag und gestern. Und ich hatte echt den Eindruck, dass er schon so ein bisschen abfällt.
Ja.
Wundert euch nicht.
Wir sind enger zusammengerückt kurz. Es gab eine kleine Unterbrechung, weil der Regen hier, also fast vorheißungsvoll. Es wurde immer schlimmer, je mehr wir über den Kader redeten. Aber wir werden das jetzt einfach nicht mal als negatives Zeichen. Und wurden so ein bisschen unterbrochen bei Gonsalves und ja, den Trainingseindrücken von dir diese Woche. Ich würde sagen, da setzen wir nochmal ein.
Also ich muss sagen, Miguel Gonsalves hat keinen guten Eindruck hinterlassen in den ersten beiden Trainingseinheiten, die ich jetzt hier gesehen habe am Montagnachmittag, beziehungsweise nee, Montagmorgen und gestern Morgen. Und ich fand, heute war das schon eine ganz andere Nummer. Ich fand ihn einen der auffälligsten Spieler in der zweiten Halbzeit. Ja. Er ist nicht mehr so abgefallen wie in den Testspielen in Monheim und St. Tönis.
Ja, da war er sehr unauffällig und heute das Gegenteil. Ja, genau.
Jetzt will man natürlich schon sagen können, das ist jetzt kein Startelf-Anwärter Nummer 1.
Wahrscheinlich.
Aber also Sami Arabi wird sich bei dieser Verpflichtung ja auch was gedacht haben. Ja. Das ist ein zweimaliger luxemburgischer Nationalspieler. Könnte natürlich auch eher was mit Zukunft sein. Ich glaube auch, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, um sich an den Fußball einfach von Alexander Ende zu gewöhnen. Den wird er in Homburg in der Regionalliga so nicht gespielt haben. Und wer weiß, vielleicht, wenn diese Adaption vonstatten gegangen ist und erfolgreich vonstatten gegangen ist, vielleicht kann er dann auf dem aufsetzen, was er jetzt heute angedeutet hat.
Genau, also wie gesagt, ich fand das heute auch auf jeden Fall eine Steigerung, was man bei ihm gesehen hat. Wer mir heute zumindest nicht so gefallen hat, das war Jomeen Konsbruch.
Nicht nur dir.
Ja, ich fand, da kam relativ wenig von ihm, einfach an Impulsen für das Spiel.
Ja.
Zumindest in den Testspielen fand ich seine Standards ganz okay, da gab es jetzt heute nicht so viele von. Ja, wie siehst du ihn? Ich fand ihn auch ehrlicherweise im Training jetzt auch nicht so auffällig, dass ich jetzt im Training gesagt hätte, oh, der muss auf jeden Fall spielen.
Ja, und nicht nur Van der Sloot hat übrigens auch ihn mal angerüffelt, sondern auch von Alex Ende kam irgendwann im späteren Teil der zweiten Halbzeit mal ein sehr deutliches: Jomeen, du musst mitmachen. Und das habe ich mir auch gedacht. Oh, jetzt donnert es auch noch. Schön.
Zu gewittern. Fast ist ein bisschen wie gestern Abend in Freistadt, oder?
Also ja, da, aber wir sagen nichts ab, wir sind nicht so.
Da ist der Wind auch, hat auch dazu geführt, dass ich trotz Dach ziemlich nass geworden bin. Und genau. Ich war, glaube ich, gefühlt der Einzige, der nur im T-Shirt unterwegs war. Alle haben dann schön ihre Pullover und Jacken rausgeholt. Habe ich auch kurz gedacht, ob das die richtige Entscheidung war, keine Jacke oder Pullover mitzunehmen.
Wir ziehen durch. Alex Ende wäre stolz auf uns.
Ja.
Genau, bei Jomeen Konsbruch waren wir stehen geblieben. Ja, er war ja der erste Transfer, der offiziell verkündet wurde, war so mit Jorrit Hendricks ja in der Anbahnung. Die beiden waren die ersten. Auch da so hatte ich ein ähnliches Gefühl, nicht ganz so extrem wie bei Eichsler, aber auch bei Konsbruch war mein erster Impuls, was ist der Plan? Klar, Zweitliga erfahrener Spieler, Sami Arabi kennt ihn noch als Jugendspieler in Bielefeld, vielleicht weiß man dann gerade in der frühen Transferphase, will man lieber was holen, wo man weiß, was man kriegt. Spieler, die man schon kennt. Aber ich glaube auch, dass er zumindest in den ersten Wochen, wenn jetzt in den verbleibenden Wochen bis zum Saisonstart nichts mehr passiert, dass er dann in den ersten Saisonwochen erstmal hinten dran sein wird.
Es deutet sich zumindest aktuell so ein bisschen an. Ja, über Kilian Sauk haben wir schon so ein bisschen gesprochen eben, ne, als wir über die Zehnerposition gesprochen haben. Da muss man eben schauen. Also er überzeugt natürlich nicht so vorbehaltlos. Ich fand ihn relativ schwach in Monheim, aber verbessert in den anderen beiden Testspielen. Jetzt heute zumindest auch bemüht. Also man kann ihn auf keinen Fall vorwerfen, dass er sich hängen lässt oder keinen Bock hat oder sowas. Aber es kommt halt noch nicht so viel bei ihm rum.
Ja, den Eindruck zu Monheim, den teile ich total, habe ich auch damals in unseren Text dazu geschrieben. Da war mir wirklich ein relativ großes Rätsel. Heute fand ich sehr auffällig diese große Fehleranfälligkeit in der Entscheidungsfindung. Ja. Also er verkörpert ja genau das, was Alexander Ende will. Maximal zwei Kontakte, dann Ball weiter, das verkörpert er nicht. Dann kommt immer wieder eine Bewegung und dann kommt in der Regel ein Ballverlust. Und ja, da fehlt es einfach ein bisschen an Erfahrung, an Seriosität und an dem Wissen, wie viel Genialität in welcher Situation angebracht ist. Und es ist gerade so, er zeigt seine Genialität in Situationen, in denen er sie nicht zeigen soll, und er zeigt sie nicht in Situationen, in denen er sie zeigen könnte.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem seiner bisherigen Karriere, dass er halt das fokussiert oder in den Rahmen kriegen muss, dass da auch eben am Ende was bei rumkommt. Das ist halt so mein großer Kritikpunkt. Das sieht ja manchmal spektakulär aus, aber es ist halt nicht effizient. Da entstehen keine Torsituationen, geschweige denn Chancen oder beziehungsweise Tore. Und das ist ein bisschen ein Problem auf jeden Fall. Wenn ich aber gut fand, nicht nur wegen des Tores, das war Slimani. Übrigens auch nicht nur heute, auch der hat mir in den Testspielen durchaus gefallen. Also es freut mich eigentlich sehr, dass alle Leute, die ein bisschen aus dem Nachwuchs kommen, fast alle, kommen vielleicht gleich noch zu einer Ausnahme, dass die durchaus eine brauchbare Rolle bisher spielen, oder? Würdest du es bei ihm auch sagen?
Ja, ich bin bei Anas Slimani etwas skeptischer noch als ihr. Mhm. Also klar, das Tor hat er heute gut gemacht und er ist auch engagiert. Ich habe jetzt aber auch 2-3 Aktionen in der zweiten Halbzeit gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das wird schwierig in der dritten Liga mit diesem Niveau. Und ich glaube auch, dass er da auch in den Überlegungen gerade eher keine Top-Rolle spielt.
Ja, okay. Und dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen nach vorne. Jordi Paulina, ehrlicherweise hat er ja in der Rückrunde nicht sehr viel gespielt, so dass man ihn noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Ich fand, er hat eine gewisse Körperlichkeit heute reingebracht. Er hat auch definitiv Dynamik. Ob das jetzt besser ist als in der Rückrunde, ein paar Stimmen habe ich schon gehört, bin ich mir ehrlicherweise noch nicht so sicher. Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass er jetzt an Hottmann und Schleusener gerade nicht vorbeikommt. Mhm. Das kann man auch, glaube ich, bei Kviala Tito relativ sicher sagen, der fleißig war, ne, der so eine gewisse Wuseligkeit manchmal mit reinbringt, so ein bisschen anderes, eher schnelles, explosives Profil in den Sturm mit reinbringt. Darum finde ich, haben also beide im Grunde ihre Berechtigung, weil sie ein bisschen andere Stürmertypen sind, aber vermutlich eher die Joker-Stürmertypen, die man idealerweise bei einer Führung einwechselt, oder?
Ja, und auch nicht die Körperlichkeit. Ne? Man hat heute schon gesehen, die hatten ja dann doch recht robuste Innenverteidiger bei unserem Gegner und da ist er schon relativ stark einfach abgeprallt oder also ist natürlich auch ein junger
Paulina
Spieler.
Paulina meinst du jetzt oder meinst du Kviala Tito?
Nee, ich meine Kviala Tito. Ein junger Spieler mit nicht so einer großen Erfahrung, da hat er sich schon gut abkochen lassen. Ne? Also da wenig Durchschlagkraft heute.
Ja, ich glaube auch, dass es da eher auf die Joker-Rollen hinauslaufen wird und vor allem bei Paulina finde ich das eigentlich ganz gut, weil der so ab der 60., 70. Minute nochmal ein bisschen Tempo, ein bisschen Dynamik, ganz andere Bewegungen als Schleusener und Hottmann reinbringt. Und das könnte sich gut ergänzen.
Ist er vielleicht jemand für die 10, auch wenn er kein klassischer, sagen wir mal, Vorlagengeber, Spielmacher-Typ ist, aber da so ein Dynamiker zu haben vielleicht? Also eher ein Plan B wahrscheinlich.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich von dieser Idee so überzeugt bin.
Wir haben halt
gerade
keinen, ich suche halt mal einen, ne?
Ja, Sami Arabi sicherlich auch und im Idealfall findet er auch noch einen.
Ja, genau, aber dann doch eher extern. Ja, und dann einer der, ich glaube, der einzige Feldspieler, der heute nicht zum Einsatz gekommen ist. Also wir wollen Elias Egoli noch ausklammern, über den reden wir gleich noch kurz. Der war heute da, der kam dann noch ran. Das war sein Bruder, Noah Egoli. Und da setzt sich ja im Grunde fort, was wir diese Woche im Training auch schon beobachten können. Er scheint außen vor zu sein. Ja. Muss man leider so klar formulieren. Ne?
Definitiv. Und der Wandel in der Bedeutung für Fortuna ist auch relativ klar zeitlich definierbar. Und zwar mit dem Wechsel Mislintat Arabi. Also Sven Mislintat war sehr überzeugt von Noah Egoli und auch von seinen physischen Attributen, ähnlich wie bei seinem Bruder.
Ja.
Und seit dem Trainingsstart, ich meine, vorher Sami Arabi kannte Noah Egoli, ich möchte ihm jetzt nichts falsch unterstellen, aber ich bin ziemlich sicher, dass er ihn nicht kannte bis zu diesem Zeitpunkt, zumindest nicht in der Detailtiefe, hat jetzt auch festgestellt, und ich glaube, Alexander Ende teilt den Eindruck, dass es da noch an sehr vielem mangelt und deswegen überrascht mich persönlich jetzt nicht, dass er jetzt so dermaßen hinten dran ist, weil er auch in der U23 nie so eine außergewöhnliche Rolle gespielt hat. Und auch das haben wir schon berichtet, es sieht danach aus, also daran kann ja auch die Spielerseite nur ein Interesse haben, dass man sich in diesem Sommer entweder leihweise trennt oder sogar dauerhaft.
Ja, was natürlich ein bisschen bitter für ihn ist, ne, also klar, Profifußball hin oder her, aber das sind natürlich auch immer ein bisschen harte Momente, weil du ja wahrscheinlich auch Hoffnungen hast, ne, du kriegst einen Profivertrag in der dritten Liga, da gehst du ja davon aus, dass die Leute Vereine auf dich setzen und dann kommt's halt eben auch durch den Wechsel da vielleicht hier und da an der Spitze dann doch ein bisschen anders. Also mir hat er ein bisschen leid getan, weil er wirklich diese Woche im Training ja so nebenher saß, genau, und da teilweise für sich allein den Ball hochgehalten hat und so. Das ist natürlich emotional nicht einfach. Also da habe ich auch ein bisschen Mitgefühl, weil so unfassbar viel kann er da gar nicht für, ne? Und darum, aber auf der anderen Seite, ich verstehe natürlich auch Verantwortliche, die sagen, ja gut, wir müssen halt, ja, also ne, es gibt immer irgendwen, der außen vor ist, den wir halt nicht gebrauchen können. Das ist leider dann auch einfach so. Und danach sieht es zumindest bei ihm gerade aus. Ja, und dann wollte ich gerne, und wir kommen dann aber auch so langsam zum Abschluss, noch über seinen Bruder sprechen. Denn da hat sich ja doch diese Woche einiges Überraschendes ergeben. Wir haben es gestern in unserer Folge natürlich schon angesprochen, dass er durch den Medizincheck gefallen ist, nachdem eigentlich schon auch die üblichen Transferjournalisten vermeldet hatten. Der Deal ist dann, das ist natürlich immer peinlich, gerade für diese Leute, wenn das nochmal schief geht. Ich glaube, ihr habt nur gesagt, man sei sich einig, aber ihr habt nicht verkündet, das ist alles fix. Das wäre ja Quatsch gewesen, war es ja nicht. Und ja, jetzt ist er, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Wording war, durch den Medizincheck gefallen, oder ob das über euch Journalisten dann einfach rausgekommen ist. Ich glaube, das offizielle Wording war einfach nur, der annehmende Verein hat sich dann doch gegen eine Verpflichtung entschieden. Kannst du uns da nochmal vielleicht abholen, was da genau passiert ist, was da los ist?
Aber wenn wir jetzt mal in der Chronologie durchgehen, es gab letzte Woche die intensiven Kontakte zwischen Elversberg, Christian Weber und Elias Egoli. Das hat sich dann relativ schnell finalisiert. Dann hatte man Richtung Mitte oder zweite Wochenhälfte dann eine Einigung. Und dann ist es ja so bei Vertragskonstrukten mit Ausstiegsklausel, dann, wenn sich Spieler und Verein einig sind, dann geht man auf den abgebenden Verein zu und sagt, wir würden jetzt gerne die Ausstiegsklausel aktivieren. Dann wird der Spieler freigestellt, so ist es ja dann auch passiert. Dann reist er zum Medizincheck, der hat am Montag stattgefunden in Elversberg. Und dann ist es ja Dienstagmorgen rausgekommen, dass dieser Wechsel nicht zustande kommen wird. Und dann fängt man natürlich an zu recherchieren. Und dann gibt's ja im Grunde nicht so richtig viele Möglichkeiten, weil die Einigung zwischen Spieler und Verein grundsätzlich ist da und war da. Dass in Elversberg plötzlich das Geld ausgeht, halte ich für keine plausible Erklärung. Nee. Und dann bleibt eben nur noch der Medizincheck. Und dann
die Menschen brauchen Augentropfen, das ist so.
Dann wird's jetzt ein bisschen mysteriös, weil die Seite des Spielers sagt, und für diese These spricht ziemlich viel, auch wenn wir das jetzt nicht abschließend bewerten oder bestätigen können, es muss wohl irgendwas beanstandet worden sein beim Medizincheck. So dass Elversberg gesagt hat, aha, das Risiko, dass da eine Verletzung kommt, ist uns zu groß, wir machen das doch nicht. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen auffällig, weil Elias Egoli, glaube ich, seit fast einem Jahr verletzungsfrei ist. Er hat
Vorbereitung mitgemacht.
Bis auf seine Gelb-Rot-Sperre nach dem Hannover-Spiel hat er seit Schalke im Dezember jedes Spiel gemacht.
Ja.
Hat jede Trainingseinheit seit dem Trainingsstart absolviert, ist in jedem Testspiel außer in Benrath zum Einsatz gekommen.
Aber den Tag vorher noch gespielt und getroffen.
Genau, und das ist dann schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt gibt's die Theorie, die ja auch immer schon mal wieder in der Vergangenheit schon so vorgekommen ist, dass man sagt, für Elversberg hat sich da jetzt eine bessere Innenverteidiger-Option aufgetan, vielleicht für weniger Geld, vielleicht mit mehr Erfahrung, vielleicht mit mehr Veranlagung, dass man da dann den Medizincheck als Erklärung oder als Grund vorgeschoben hat, um den Transfer wirklich ja 2 Meter vor Vollzug doch noch zu stoppen.
Das hatten wir gestern auch schon angesprochen. Das wäre schon eine ziemlich miese Nummer gegenüber dem Spieler einfach. Das muss man so sagen.
Ja, und das, ich bin noch ein bisschen am Rätseln, weil von Christian Weber wird dieser Impuls nicht ausgegangen sein, weil Christian Weber diesen Spieler unbedingt haben wollte und sich mit ihm geeinigt hat. Und dann ist natürlich auch zumindest mal legitim, die Frage zu stellen, wer hat denn da in Elversberg eigentlich das Sagen?
Ja, genau. Also das so oder so wirft es kein gutes Licht auf Christian Weber, aber naja gut, gutes Licht auf Christian Weber, das haben wir jetzt hier schon längere Zeit nicht mehr in Düsseldorf erwähnt. So viel nachtreten können wir, glaube ich, auch mal
bringen. Das muss erlaubt sein, ja.
Ja, und wie geht's jetzt weiter mit Elias Egoli? Er ist jetzt hier erstmal zurück. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe Innenverteidiger. Also selbst wenn sein Bruder jetzt raus ist, sind es immer noch 5. Davon, ja, mit Oberdorf und Heinz auf jeden Fall 2 sehr, sehr wahrscheinliche Stammspieler. ich fand zumindest, Maiser hat es heute auch ganz gut gemacht. Ist nach allem, was man so sieht, möglicherweise auch wirklich ein Kandidat, der da auch mit reingehen kann. Also ich weiß ja nicht, ob du das schon mit Verantwortlichen thematisiert hast. Plant man jetzt auf jeden Fall mit ihm oder ist das Thema, will er jetzt trotzdem auf jeden Fall weg? Weißt du da Näheres, wie es weitergeht?
Also ja, man plant jetzt erstmal hier bei Fortuna wieder voll mit ihm und ich glaube sogar, dass er der ehere Startelf-Kandidat ist als Tim Oberdorf.
Interessant.
Weil ich die Kombination Egoli-Heinz aus Tempogründen für die bessere Kombination halte.
Ja.
Und ja klar, also die Ausstiegsklausel läuft bis zum 15.8. Bis dahin kann jederzeit ein anderer Verein kommen und ich glaube, dadurch, dass es sich ja jetzt so rauskristallisiert und es wird sich ja in den nächsten Tagen und Wochen dann wahrscheinlich auch bestätigen, dass Elias Egoli gesund ist.
Ja.
Dass dann nicht das passiert, was in solchen Fällen dann eigentlich passiert, dass andere Vereine dann sagen, oh, der ist da durch den Medizincheck gefallen, dann lassen wir das mal lieber sein.
Ja.
Er könnte also schon sein, dass da noch jemand kommt. Dann ist dann die Frage, will die Egoli-Seite das, will sie es nicht?
Mhm. Ja.
Weil der Stand hier ja jetzt auch nicht der schlechteste ist.
Nee, das ist schon
und
korrekt.
Da ist jetzt auch wieder ein bisschen wie bei Van der Sloot die Frage, was macht das mit dem Spieler, jetzt so kurz vor der Bundesliga gestanden zu haben und am Ende diesen letzten Schritt nicht gegangen zu sein? Das muss man natürlich, kann man jetzt nicht prognostizieren, das werden jetzt die nächsten Tage einfach zeigen. Aber ja, und wenn das, was wir hören, wenn Elias Egoli nicht mehr geht und auch kein anderer Innenverteidiger mehr geht, nur Egoli ausgeklammert, dann, das habe ich auch gerade schon gesagt, dann ist die Innenverteidigung die Baustelle geschlossen.
Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Und man muss aber ja zumindest sagen, anders als bei Sima Suso ist er ja nun wirklich im Guten schon halb verabschiedet worden, sodass da auch jetzt keine verbrannte Erde
Fortuna und das hält ihm auch jeder zugute.
Ja, und da sieht man auch wieder, dass es sich lohnt, sagen wir mal, sportlich und menschlich immer einen fairen Umgang miteinander zu pflegen, denn man sieht sich manchmal früher wieder, als man denkt, möglicherweise sogar in ein paar Tagen. Ja, ich hatte es gesagt, wir kommen damit so ein bisschen zum Ende. Es ist ja auch gerade noch ein bisschen zu früh für ein Fazit, darum würde ich es jetzt mal so formulieren, vielleicht als letzte Frage. Wie ist denn dein Eindruck? Ist Fortuna auf dem richtigen Weg jetzt mit Ende, mit der Vorbereitung, mit der Kaderzusammenstellung? Es ist jetzt vielleicht eher eine Gefühlsfrage, weil es sehr schwer zu prognostizieren, aber hast du das Gefühl, man ist auf einem guten Weg, vielleicht auch so im Umgang der Mannschaft, wenn man das so erlebt. Wir kriegen ja auch so ein bisschen was mit. Wie siehst du das?
Ich glaube schon, also auch das muss ich natürlich, das sind die Lehren aus der Vergangenheit, erstmal beweisen.
Oh ja.
Und ich habe ja bei euch im Podcast schon x-mal thematisiert, dass ich keine voreiligen Schlüsse mehr ziehen werde, was Kaderbild und Kaderstärke anbelangt.
Kein All-In heute bei uns.
Aber wenn wir mal mit dem Trainer vielleicht anfangen, ich erlebe Alexander Ende sehr, sehr motiviert, sehr, sehr energiereich, sehr offen und zugänglich.
Absolut. Und also auch übrigens gegenüber den Fans, so in den Begegnungen, das ist was ganz anderes, das muss man so sagen, als bei Markus Anfang, auch jetzt im Trainingslager.
Ein Stück weit auch, glaube ich, als bei Daniel Thun, weil da ja auch immer noch so eine kleine Barriere, so eine Schutzmauer war, hatte ich immer den Eindruck. Und es ist für mich auch jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Abstieg mit Alex Ende sowas gemacht hat wie die verlorene Relegation mit Daniel Thun.
Ja,
also auch das muss man natürlich jetzt erstmal abwarten, ob das wirklich so ist, aber das ist im Moment meine Vermutung. Und was das Kaderbild angeht, ja, ich glaube, die Führungsspieler, die sind richtig gewählt und auch zum richtigen Zeitpunkt, sprich sehr früh verpflichtet worden.
Ja.
Dominik Heinz und Fabian Schleusner, von dem, was ich mitbekomme, die gehen sehr voran, Jorrit Hendricks auch.
Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, ich glaube, dass gerade ein neues Gruppengefühl entstehen kann, weil so viel Neues, dass sich keiner zurücklehnen kann. Also jeder muss investieren in seinen Platz in der Gruppe und auch in das Bilden dieser Gruppe, weil sonst hat jeder einen Nachteil.
Ja.
Das ist der Vorteil für alle und für Fortuna. Und sportlich muss man sehen, wie sehr das jetzt alles zusammenpasst, wie schnell die neuen Rädchen ineinander greifen und ja, zu was das in den ersten Saisonwochen führt.
Genau, also das Übliche natürlich auch, es kommt dann auf den Start an, wenn der aus den verschiedensten Gründen schlecht läuft, dann kann das natürlich auch wieder Eigendynamiken bekommen, aber das ist auch unser erstes Gefühl hier, auch wenn wir so die Gruppe mitkriegen, dann scheint das durchaus homogen zu sein, was du auch beschrieben hattest, ne? Leute sitzen zusammen, haben auch Spaß, im Training wird ordentlich gearbeitet, es gibt eine gute Kommunikation, auch auf dem Platz jetzt heute, ich sehe auch viele positive Dinge, es ist viel zu früh, irgendwelche Euphorien hier zu starten und auch die Vorbereitung dauert noch was. Auch am Kader wird sich auch noch ein bisschen was tun. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, für heute zumindest die Zielrichtung, der Weg, der scheint zu stimmen. Aber wie das so ist mit so Reisen, da kann auch immer noch eine Menge schiefgehen. Darum ein zurückhaltend positives Fazit würde ich jetzt gerade mal ziehen.
Und bei der Reise, es gehen eine Menge Leute mit auf die Reise. Das haben wir nämlich gestern vergessen zu thematisieren. Wir haben gestern nach dem Vormittagstraining kurz mit Alex Jobst sprechen können. Haben wir alle miteinander sprechen können. Und wir haben ihn dann gefragt, wie es denn eigentlich an der Dauerkartenfront aussieht. Ja. Und er war so freundlich und hat extra für uns im Ticketing angerufen bei Thomas Schröder und hat nachgefragt, wie ist denn der Stand? Und der Stand war gestern 18.500, 18.600 Dauerkarten verkauft.
Ja.
Und in der kommenden Woche beginnt der Vorverkauf für die Tageskarten, mindestens für das erste Heimspiel.
Ja.
Dementsprechend unser Appell an euch alle, ich meine, alle, die uns hören, werden wahrscheinlich ihre Dauerkarte schon haben.
Mindestens eine, eher drei.
Aber wenn ihr noch jemanden kennt im erweiterten Bekanntenkreis, der noch keine Dauerkarte hat und interessiert sein könnte, es wäre jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, sich den Platz auszusuchen, weil es kann dann halt passieren, dass irgendwann in der kommenden Woche, wenn der Vorverkauf startet für die Tageskarten, dass dann die Plätze eben für den Moment schon belegt sind und man dann nicht mehr seinen Lieblingsplatz bekommt. Deswegen unser Appell an euch, Dauerkarte kaufen, besser jetzt als gleich.
Ja, der Dauerkartenverkauf wird vermutlich bis zum ersten Heimspiel noch laufen. Also es ist schon so, dass man noch ein bisschen Zeit hat, aber wie Anne gerade sagte, wenn dann Tageskarten schon verkauft sind auf dem Lieblingsplatz, den ihr haben möchtet, dann geht das eben nicht mehr. Darum wäre es klug, das in den nächsten Tagen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, noch anzuleiern. 1500 Karten bis 20.000, das wäre doch geil, wenn wir das noch schaffen.
Ja, das wäre schon cool.
Wäre doch einfach eine Zahl. Es ist jetzt schon ein Rekord, aber den kann man ja auch ausbauen. So ist das ja mit Rekorden. Darum kleiner Appell diesbezüglich an alle. Ja, Tobi, vielen Dank für deinen Besuch. Wildester Wetterlage.
Also,
ja,
unser Rekordgast.
Das Wetter hat einmal so einen gesamten Saisonverlauf wieder gespiegelt. Wir enden im Sonnenschein. Also mit einem holprigen Weg vielleicht, dass wir also am Ende auch die Sonne sehen. Mal sehen. Nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und dir, Anti, danke ich sowieso.
Ja, danke euch allen. Und ich verzichte übrigens bei diesem Sonnenschein auf die Gute-Nacht-Geschichte, denn die eine, die ich noch oben liegen hatte, die war zu lang.
Ja,
und eine neue gab es noch nicht, genau. Also deswegen Gute-Nacht-Geschichte erst morgen wieder.
Genau, also macht es gut, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.